Und im Studio begrüßen wir dann T.
Hi, schön wieder hier zu sein. Eigentlich sind wir jedes Jahr einmal hier, oder? Also ich bin.
Letztes Jahr nicht.
Letztes
Das
Jahr war
war,
ich nicht da.
nee.
Oh je,
Wir
was ist da
waren,
passiert?
wir waren, ja, ich weiß auch nicht.
Zu viel los und zu viel Corona wahrscheinlich.
Ja, Corona, ne?
Ja.
Immer noch. Corona, Corona, Corona. Und jetzt geht's ja auch wieder los mit Corona im
Ja.
Herbst. Dann T. Fluktoplasma, und aber ich weiß noch ziemlich genau, worüber wir auch im Zusammenhang unserer letzten Sendung ausführlich gesprochen haben, nämlich Corona und den anti-asiatischen Rassismus. Und vielleicht fangen wir sogar so an, weil im Ergebnis der Sendung kamen ja dann die Tiger Riots. Ich vermute auf deine Empfehlung hin.
Ja, vielleicht.
Vielleicht. Und haben eine Sendung gemacht, wo sie aus der Perspektive junger Erwachsener über ihre Rassismuserfahrungen berichtet haben. Ich weiß, dass diese Sendung sehr stark rumgegangen ist anschließend.
Das freut mich sehr.
Ja. ja, wobei wir, du sagst, das freut mich sehr. Und das ist natürlich auch so, ne? Man muss sich selbst und die anderen Betroffenen auch immer empowern. Und wir sehen aber, dass dieser Move ungebrochen ist, dieser rassistische Move. Ich will vielleicht nochmal kurz einführen, die Hörerinnen und Hörer des Nachmittagsmagazins haben es ja indirekt mitbekommen. Ich selbst war mit dem Kollegen Olaf Berg 3 Wochen in Santiago in Chile, und in dieser Zeit war ja das Referendum, was sich dann deutlich gegen den Verfassungsentwurf des eigentlich aus der Bevölkerung heraus zum ersten Mal, ich würde sagen, seitdem es eine Rätebewegung gegeben hat, weltweit selbst organisiert ein solches Dokument gegeben hat. Und Stichwort Rassismus, auch dort hat das eine sehr große Rolle gespielt bei der Abstimmung. Dieser Verfassungsentwurf hat ja vorgesehen, dass die indigenen Minderheiten gesellschaftlich anerkannt, institutionell verankert, eine eigene Stimme gekriegt hätten und waren auch in der verfassungsgebenden Versammlung dementsprechend sehr deutlich repräsentiert. Und die rechte Gegenkampagne hat mit dem rassistischen Code erfolgreich gearbeitet. Erfolgreich gearbeitet. Und das passiert gerade weltweit. Und in Deutschland, wir haben es so oft thematisiert, so oft genannt. Über jeden Schritt der eigenen Stimme, über jeden Ton der eigenen Stimme freuen wir uns. Und gleichzeitig wissen wir, die Kräfteverhältnisse sind längst nicht so, dass wir sagen könnten, wir kriegen das in den Griff.
Und ich glaube auch so, dass das Problem, also wir sind inmitten einer Mobilisierung der autoritären Rechten. Es ist so, und auch wenn vielleicht eine, ich nenne es mal, Mehrheitsgesellschaft das noch nicht wirklich akzeptiert hat, sind wir gerade mitten in dieser Mobilisierung. Wir sind noch nicht mal in den Anfängen, wir sind schon mittendrin. Und ich habe auch das Glück, dass ich auch aufgrund, also ich leite ja nicht nur das Fructoplasma Festival, sondern wir haben ja auch hier das Sonnenblumenhaus aufgenommen, hier beim FSK Radio, wo ich bis heute noch sehr dankbar sind, dass du damals auf die Idee gekommen bist. Also, das warst du. Du hast die Idee gehabt. Nein, nein, also ich wäre eigentlich nie auf die Idee gekommen, Hörspiel zu machen. Das ist ja gerade auch zum 30. Jahrestag von Lichtenhagen jetzt auch sehr viel gehört worden. Auch zum ersten Mal ja auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder öffentlich-rechtlichen Radio wurde es zum ersten Mal aufgegriffen. Und das ist natürlich ein, also ich muss sagen, das ist ja ein totaler Erfolg. Und das ohne dich hätte es das das nicht funktioniert. Also wir, das ist ein totaler Erfolg, dass wir etwas aus dem freien Radio für die breite Mehrheitsgesellschaft zumindest mal auch für, also sichtbar gemacht haben. Und das ist und ich hoffe sehr, dass das auch anerkannt wird, was ihr damals geleistet habt hier. Also das muss ich noch einmal sagen. Das war das, was ihr, da bin ich sehr dankbar.
Vielen, vielen Dank, Danti. Das sind ja gerade in den Tagen, wo ich jetzt zurückkomme und in dieses Land wieder eintauchen muss, sehr nette, sehr schöne Worte. Vielen Dank. Aber tatsächlich habe ich gedacht, die Idee wäre damals von dir gewesen mit dem
Nein, nein,
Hörspiel.
nein. Das war von dir.
Ja. Und schön, danke. Ich weiß noch, dass ich jetzt bei dem Gedenken Rostock-Lichtenhagen mehrfach überlegt habe, was können wir denn jetzt noch machen? Was können wir jetzt noch dazu tun, damit das aus auch dieser Ritualität heraustritt und nochmal irgendwie einen anderen vielleicht, aber irgendeinen gesellschaftlichen Hebel kriegt, dass das nochmal nicht nur ein Geschichtsereignis sozusagen ist, sondern dass es nochmal wachruft und tatsächlich war ich dann auf die Idee gekommen, so ganz kurzfristig, ey, wir spielen einfach dieses Hörspiel nochmal und kündigen das ein bisschen breiter an. Und dann habe ich gemerkt, dass tatsächlich das mehrfach aufgegriffen worden ist. Das mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wusste ich nicht. Aber ich habe mitgekriegt, dass das in deutschlandweit von freien Radios sofort nochmal so eine Initiierung gegeben hat. So.
Ja,
Schön.
also auf jeden Fall. Und ich glaube auch so, dass wir, wenn wir darüber sprechen, also wir haben jetzt, wir sprechen gerade von einer aktuellen Mobilisierung der autoritären Rechten. Und es haben jetzt 30 Jahre, nicht in Hagen, aber auch nächstes Jahr haben wir 30 Jahre Solingen. Im November haben wir 30 Jahre Mölln. Also wir sind auch in einer Kontinuität der rechten Gewalten, des rechten Terrors, der jetzt gerade beginnt, ja, intergenerational zu werden. Und das ist eine neue Phase, glaube ich, in der wir gerade stecken, weil wir in den Erinnerungskämpfen, in den erinnerungspolitischen Kämpfen, auch die Kämpfen um die einer gemeinschaftlichen Erinnerungskultur, verrückterweise auch in einen Generationswechsel gerade kommen. Wenn wir gerade über Rostock-Lichtenhagen sprechen, ist die meisten Vertragsarbeiter durften ja in der ehemaligen DDR keine Kinder bekommen, sodass 1990, 1991 die zweite Generation der VertragsarbeiterInnen sozusagen geboren wird, in dem Moment, in dem so ein Jahr nach so kurz nach der Wiedervereinigung. Das bedeutet, diese Generation ist jetzt um die 30. Und erst jetzt können wir wirklich darüber nachdenken, also nachdem diese Menschen sozusagen also entweder studiert haben oder also jetzt also diese wichtige Phase des Findens in den 20er Jahren also jetzt überwunden ist, wie wir ein intergenerationales Gedenken und auch mit einer großen politischen Kraft hervorrufen können. Das war zu der Dame vor 10 Jahren, als wir ja das ungefähr gemacht haben, war das ja noch viel zu früh. Und ich glaube, dass das aber auch da die Krux in diesem Ganzen steht, weil wir jetzt zwei Generationen haben, die einmal die Gewalt in den Anfang der 90er Jahren erlebt haben und den rechten Terror und die Mobilisierung und den rechten Terror jetzt. Und beide, ich nenne es mal Zyklen des rechten Terrors, bei aller Ähnlichkeit auch Unterschiede aufweisen. Und das ist etwa und andere Interessen und Bedürfnisse für die jeweiligen Menschen in den jeweiligen Generationen halt so hervorbringt. Also ich mache mal ein kleines Beispiel, ja? Also zum Beispiel in Lichtenhagen, ich war jetzt dieses Jahr viel in Lichtenhagen nochmal, also nicht nur zum 30. Jahrestag, ich muss ehrlich gestehen, ich war beim 30. Jahrestag, da bin ich irgendwie dem Medienrummel, da wollte ich ein bisschen raus,
Ging
also
mir genauso.
ja klar, wem nicht, der irgendwie ernsthaft politisch irgendwas machen möchte, ist so, oder nicht gezwungen ist, dabei zu sein, also so, also ich hatte jetzt viel mit der, also in Lichtenhagen selbst ist ein Meditationszentrum eröffnet worden, von stellenweise Menschen, die auch damals beim Pogrom, dass die das Pogrom überlebt haben. Und Was das Interessante ist, ist der Ansatz, wie man erinnert, ist von der ersten Generation von den direkt Betroffenen der, stellenweise, dass sie Stadtteilgespräche anbieten, sie in Kontakt kommen und nach Wege suchen, wie man den Stadtteil gemeinschaftlich, zivilgesellschaftlich gestaltet. Und das ist, und das empfinden sie als eine hohe politische Kraft. Und das ist es auch. Es ist so, es ist vielleicht nicht die politische linke Kraft, die wir uns manchmal wünschen. Es ist so, es ist vielleicht nicht die revolutionäre Kraft, so, ne? Aber es ist eine Kraft des gemeinschaftlichen Gestaltens und Erschaffens, die für die erste Generation sehr wichtig ist. Währenddessen haben wir mittlerweile eine zweite Generation also die in den ganzen, ich nenne es mal Identitäts-, Anerkennungs- und Empowerment-Kämpfen gerade drin sind, die eigentlich zu einem nicht zu verachtenden Teil kein Interesse haben, mit dem Stadtteil sogenannte soziokulturelle Arbeit zu machen und auch gar nicht so und eher so sagen, wir gehen auf Revolte. So. Im Erinnern sehen wir in Rostock gerade einen Generationenkonflikt, der aber, glaube ich, gar nicht ein Konflikt sein muss, weil es eigentlich klar ist, dass die direkt Betroffenen etwas anderes brauchen als die, die es nicht betroffen haben. Und wie kriegen wir ein Erinnern und einen politischen Kampf, aber auch eine, ich nenne es mal, zivilgesellschaftliche Kraft zusammen, die diese, ich nenne es mal, Widersprüche zulässt und anerkennt, dass es richtig ist, dass sie widersprüchlich sein kann. So, glaube ich, sind wir in der Entwicklung eigentlich innerhalb, und das ist ja, wenn wir zurückkommen zu einer Mobilisierung einer autoritären Rechten, stehen wir plötzlich vor einer verhältnismäßig kraftvollen Mobilisierung einer autoritären Rechten, während wir als Linke eigentlich aufgespalten sind in Generationenkämpfen, in unterschiedlichen Interessen und auch unterschiedlichen, also auch zum Anerkennungskämpfen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wofür wir stehen, dass wir eigentlich sehr wenig entgegenstellen, dass der Mobilisierung der Rechten entgegenstellen gerade.
Und also mich durchströmen gerade diverse Kräfte, sozusagen esoterischer Natur, keine Ahnung, weil das sind total zentrale Fragen, die ich so in dieser Deutlichkeit für mich selber noch nicht hätte formulieren können, denen wir aber seit ein paar Jahren auch permanent ausgesetzt sind, was überall spürbar ist, und wo ich immer sage, Leute, Leute, was geht? Widersprüche sind immer da und die müssen produktiv gemacht werden. Und dazu muss Kommunikation stattfinden, dazu muss Austausch stattfinden, dazu muss wechselseitige Anerkennung und Respekt am Platz sein. Und ich bringe davon ganz viel aus Chile gerade mit. Das ist dieses interessante Moment gerade, weil wir haben in Chile mit so vielen unterschiedlichen Menschen, so viel unterschiedlicher Erfahrung und eben auch generationeller Zugehörigkeit und aber auch gesellschaftlicher Gruppenzugehörigkeit gesprochen. Und die sind auf jeden Fall mitten in diesen Prozessen drin und die haben diese Verfassung, diesen Verfassungsentwurf als gemeinsames gehabt, haben darin jetzt feststellen müssen, dass sie die Minderheit bleiben in der Gesellschaft, was für sie aber auch nicht so unerwartet gekommen ist, wie das hier jetzt rüberkommt, und können aber trotzdem ganz stolz sein, wir haben 38%.
Absolut.
Aus einer Stimme dort nehme ich den Satz mit, das wäre vor 8 Jahren undenkbar gewesen, diese 38%. Und alles andere sind dann schon Fragen von Strategie und Taktik eigentlich, mit diesen 62% umzugehen. Und es gibt bestimmte Klarheiten darin, dass man zum Beispiel, um das auch noch deutlich zu sagen, dass man einen bewaffneten Kampf beispielsweise, der in Chile ja eine bestimmte Geschichte hat, unbedingt verliert, weil Man verliert ihn auf verschiedenen Ebenen, weil man mit einem riesigen Gegenapparat zu tun hat als erstes, aber auch, weil man aus der Erfahrung heraus weiß, wie schlimm das ist, wenn Freunde, Genossen, Genossinnen sterben, gefoltert werden und sonst was. Und dass man von daher schon ganz klar hat, man will auf der intellektuellen Ebene sich eben genau diese Gedanken machen, die du gerade ausgeführt hast, Dante. Und das bestärkt mich eben darin, dass wir sehr viel lernen können und aber auch gezwungen sind, gerade zu lernen. Also Lernprozesse zu organisieren auch und Erfahrungsvermittlung etc. 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 Und eben dieses Ding, das ist doch eigentlich klar, wenn die erste Generation das erlebt hat und mitgenommen hat und jetzt auch die Erfahrung macht, dass das Soziokulturelle auch was verändern kann, dann gehört da schon nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch wegen diesem Prozess eben auch der entsprechende Respekt dazu.
Absolut.
Und die andere Erfahrung aber, wenn du als jüngerer Mensch, das habe ich in Chile übrigens, entschuldige, ich rede lange
Rede
gerade.
bitte, bitte, das ist sehr wichtig.
Ja.
Also der Austausch, du sprichst von Kommunikation, das müssen wir uns jetzt austauschen. Alles
Okay.
gut.
Ich habe aus Chile drei Geschichten aus Deutschland mitgenommen, die ich von chilenischen RückkehrerInnen gehört habe. Heftigste Rassismuserfahrung. Damit, in einem Fall habe ich die nur übermittelt gehört. Das betraf eine Frau, die relativ jung im Exil in Rostock gelebt hat. Und die ist noch während der Pinochet-Zeit wegen dieses Rassismus unter dem Risiko des faschistischen Pinochet-Regimes zurückgekehrt, wegen dem deutschen Rassismus. Ich habe mit einer Person gesprochen, selber gesprochen, die hier im Norden 3 Jahre gelebt hat und abgehauen ist. Ich habe gefragt, ja, dann kannst du ja Deutsch, dann können wir ja Deutsch reden. Nee, kann ich nicht. Und dann hat er mir später im Gespräch erzählt, genau aus diesen Gründen war er innerlich blockiert, die Sprache zu lernen hier. Ist nach 3 Jahren abgehauen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die als Kind in Chile geboren, mit ihren Eltern ins Exil musste und die mit Rassismus vom ersten Tag an konfrontiert gewesen ist. Ich habe sie gefragt, wann ist dir das bewusst geworden? Sie hat gesagt, sehr, sehr spät. Diese Menschen sind eingebunden in die innerchilenischen Prozesse der breiten Linken dort und versuchen mit diesen Erfahrungen in diesem Land, mit der Konfrontation, dass es auch dort den Rassismus gibt, den sie dann wiederentdecken in ihren eigenen Sozialisationen unter Umständen sogar, dann in den Kontexten, in denen sie tätig sind, ein Umgehen, ein eben auch intergenerationelles, aber auch gesellschaftliches Umgehen zu entwickeln. Entschuldigung, das war jetzt wirklich sehr lang.
Nein, 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 alles, also, weil ich glaube, was so natürlich auch dieses intergenerationale Erinnern, gedenkt man dann vielleicht auch der intergenerationale Kampf für eine bessere Gesellschaft, das ist eine tricky Sache, weil wir natürlich, also es ist auf der einen Seite die Elterngeneration zu akzeptieren, zu respektieren, bei aller stellenweise auch Fragwürdigkeiten, die die eine Generation hervorbringt. Also so zu akzeptieren und zu respektieren und gleichzeitig die eigenen Wege zu gehen, gleichzeitig, das ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Gleichzeitig auch zu wissen, dass eines Tages auch zum Beispiel die jetzt vielleicht eine junge Generation, also ich bin jetzt ja mittlerweile irgendwo dazwischen, ich bin ja selbst ja auch Vater, so zu verstehen, dass bei aller Kritik, die ich vielleicht meiner ersten Elterngeneration habe, weiß ich genau, dass meine Kinder auch zu Recht große Kritikpunkte haben werden gegenüber mich. Und dass das zu verstehen und zu akzeptieren ist, dass die gesamte Ambivalenz des Menschlichen, die Fehlerhaftigkeit des eigenen Tuns, zu zu akzeptieren, zu respektieren, auch in den Kämpfen Fehler zu machen und dass das nicht nur man selbst ist, sondern auch alle gleichzeitig,
Ja.
ist vielleicht das ist vielleicht eines der schwierigsten Dinge, die ich, die es gibt, weil es bedeutet eigentlich, dass es nicht einen hundertprozentig richtigen Kampf gibt. Und das ist auch die letztendlich das schwierige Erbe des kritischen Denkens vielleicht auch, zu verstehen, dass dass alles kritikwürdig ist und und außer Kritik überhaupt auch natürlich Entwicklung entstehen kann, aber auch dadurch die komplette Überforderung, weil nichts ist so eindeutig, wie man es vielleicht vorgibt. Und deswegen ist die Mobilisierung der autoritären Rechten ja total erfolgreich,
Ja.
weil sie wie in jeder Mobilisierung von rechten Bewegungen und Bestrebungen Eindeutigkeit hervor, also vorgibt,
Vorgibt, genau.
vorgibt und die uns aber also, und Homogenisierung. Und das ist so das Problem, dass wir, also wenn es etwas gibt, was wir vielleicht noch nicht geschafft haben, ist also wir haben es noch nicht geschafft, dass unser so ein kritisches Bewusstsein also emotional so mobilisieren kann. Und was ich glaube, das kann man. Aber so aber eine ähnliche, ich nenne es, Kraft hervorbringen kann, wie zum Beispiel, um eine Opposition zu sein gegen die Rechte. Das haben wir es noch nicht geschafft, denn häufig wird kritisches Denken auch mit einer Lähmung verbunden. Also leider viel zu häufig, dass man dann denkt, aber was kann ich denn jetzt tun? Und dabei ist die Frage ja eigentlich merkwürdig, weil es gibt so viel zu tun da draußen. Eigentlich kann man überall ansetzen. Und das ist vielleicht auch so das Problem. Also also woran wir, glaube ich, auch auf der linken Seite momentan noch scheitern, ist, innerhalb eines kritischen Bewusstseins eine universale Kraft für alle Menschen hervorzubringen. Um etwas auch, nicht nur um eine Opposition gegen Rechte zu haben, sondern um uns als Menschen zu stärken. Das haben wir noch nicht geschafft.
Innerhalb des kritischen Denkens eine universale Kraft hervorbringen. Ja, ich habe deswegen auf die Uhr geguckt, weil den Satz merke ich mir für den Internet-Eintrag unserer Sendung. Auch wieder so ein Punkt, wo ich nahe dran war, so in meinen Gedanken, aber das so nicht hätte zum jetzigen Zeitpunkt ausdrücken können.
Ja. Also vielleicht auch so auch da gehören zum Beispiel auch Gedanken, was bedeutet eigentlich Solidarität, nicht nur als Gedanke und als Formel, ritualisierte Formel, sondern was bedeutet Solidarität als Praxis? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in bestimmten linken Kämpfen Solidarität mit Loyalität verwechselt wird. Also dass Loyalität mit einigen zum Beispiel sprechenden Positionen in den linken Kämpfen oder Loyalität mit Ideen zum Beispiel, was sehr wichtig auf einer gewissen Art ist, aber Loyalität ist gegen kritisches Denken. Und eine Solidarität, die auf ein kritisches Denken so ruft, kann nicht nach Loyalität rufen, also so und schreien. Die Kraft muss kommen aus dem Bewusstsein, dass wir alle Fehler machen können und dass wir alle Menschen sind.
Und daraus dann auch Schritte und Wege kollektiv auch Fehler gemeinsam zu bearbeiten und daraus neue Perspektiven auch zu bauen.
Genau, dann sprechen wir nämlich nicht mehr von Loyalität oder denn was bedeutet eine Solidarität und Verantwortung? Was bedeutet, also und zwar nicht als Theoriekonstrukt Verantwortung, sondern in der praktischen Umsetzung. Und das ist vielleicht so meine große Kritik. Jetzt, wir sprechen ja über Fluktoplasma sprechen. Nach 3 Jahren Fluktoplasma, diesem Festival, was wir hier machen, was ja jetzt dieses Jahr auch vom 27. Oktober bis zum 30. Oktober stattfindet, ist, dass es gibt mittlerweile auch sehr viele Gedanken bezüglich antirassistischem Handeln, sehr viele Bücher mittlerweile. Aber die Frage nach einer solidarischen Praxis, die auch nicht nur gruppenbezogen ist, nur für vielleicht so für People of Color oder so, sondern ein Universalismus Also innerhalb des für einen menschlichen Universalismus zu bauen, der uns alle betrifft in einer Praxis der Solidarität, das haben wir nicht geschafft. Momentan ist es noch sehr akademisiert und muss gleichzeitig und ist vielleicht auch noch zu stark akademisiert.
Ja. Mit Recht hast du jetzt auf Fluktuplasma zugesteuert, und die zweite halbe Stunde soll dem dann auch jetzt
Reden wir schon eine
gewidmet.
halbe
Fast,
Stunde?
fast.
Oh, wow,
Ja.
ging's?
Ja, es sammelt sich immer sehr viel an, gerade in so einer Zeit halt,
Ja.
wo die Fragen sind erstmal intellektuelle Fragen sozusagen. Das ist nicht die Frage, welche Party veranstalte ich heute oder welche Demo oder
Ja.
so, sondern wir haben vielleicht beide auf unterschiedlichen Wegen, aber wohl diese Kenntnis davon, dass es jetzt auf eine Schlüsselsituation zusteuert, in der neue, ja, tatsächlich dann auch strategische und perspektivische Momente nach vorne müssen, so, ne?
Absolut, ja.
So.
Also wenn du über Kämpfe sprichst, also da ist ja auch Fluctuplasmining hat ja auch begonnen im 2020, weil ging ja, also unser Gespräch fing an, wie kann man Perspektiven stärken? Also wie kann man zum Beispiel auch Menschen in den Fokus stellen? Also
Ja.
was ja Fluctuplasma versucht, das ist ja ein bisschen, also der politische Kampf irgendwie auch und der antirassistische Kampf auch natürlich mit Kunst als Tarnmodell zu mainstreamisieren, weil wir versuchen ja, also was mich ja immer so in den Jahren 2014, 2015 so gestört hat, dass es ja so gefühlt so Nische war. Also nur viel zu wenige Menschen haben sich dafür interessiert. Und ihre Idee war, wie können wir sozusagen politische Ideen nehmen und uns unter der Kunstfreiheit, also in dem ästhetischen Ansatz, versuchen zu mainstreamisieren mit allen Vor- und Nachteilen, die eine Mainstreamisierung
Aha,
hervorruft. Also,
okay,
so, ne?
ja.
Also so, und damit es mehr Menschen halt, also nicht nur interessiert, sondern dass sie beteiligt sind daran. Und wie können wir auch also diese Kämpfe stärken? Das ist so, das war so eine der Grundideen von Fluctuplasma. Jetzt nach 3 Jahren merken wir aber auch, dass diese Kämpfe, die wichtigen Kämpfe um Repräsentation also in allen Positionen jetzt dazu auch geführt haben, dass wir Menschen in Positionen gebracht haben, ich würde mal sagen, so, also es ist natürlich vollkommen klar, wenn ich das sage, so, ne? Also nur weil ich wenn ich so eine Person of Color bin, bedeutet nicht, dass Chile einfach der beste Fall, dass ich politisch links oder liberal bin, sondern also of color zu sein bedeutet erstmal nur das. Es bedeutet noch nicht, also dass ich in einem politischen, also dass ich in einem politischen Kampf mitwirke. Und das ist ein sehr interessanter Modus, in dem wir gerade stehen, weil es plötzlich zeigt, dass und die Kämpfe um Repräsentation und Quotenregelungen, die wir versucht haben, zu neuen Widersprüchen geführt haben. Und zwar die Widerspruch, dass wir mittlerweile auch einige Leute haben, die aus dem linken Spektrum kommen, aber gar kein Bedürfnis und gar kein Interesse haben, überhaupt an einer gemeinschaftlichen Gesellschaft weiterzuarbeiten. Also so, und auch daran zu feilen und zu arbeiten. Also so, und dann haben wir Leute, die auch eher, ich würde es aus dem konservativen und auch vielleicht auch rechtem Spektrum, also kommen, die jetzt in Institutionen sind. Also so, und das ist etwas, eine neue Situation, in der wir plötzlich stehen, dass plötzlich auch People of Color merkwürdigerweise auch, weil natürlich People of Color auch nicht eine Gruppe sind. Sie sind auch, es gibt unglaublich unterschiedliche Milieus, es gibt auch unterschiedliche, also politische Richtungen. Dass wir plötzlich verstehen, dass da einige Leute natürlich jetzt gerade auch bei der CDU und auch bei der AfD mitmarschieren. Es gibt eine Sache, die ich zum Beispiel habe, so ein gutes Beispiel dafür, der Sturm aufs Kapitol letztes Jahr.
Ja.
Also, war es letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich bin mir gerade
Nee,
nicht so sicher.
letztes, ne? Ja, 2021.
Also wenn man da einmal
Januar.
schaut, wenn man da einmal auch sich mal ein bisschen mit Fahnen auskennt, wird man sehen, dass da nicht, dass dann die südvietnamesische Flagge zu in en masse am Kapitol zu
Tatsächlich.
sehen war.
Ja,
Also wir
ja.
sehen plötzlich People of Color, die mit Trumpisten herumlaufen und sogar dass ein Kapitol herum stürmen wird,
Ja.
stürmen, nicht nur würden, sondern es getan haben.
Ja.
Und das ist, wo wir plötzlich auch People of Color haben, die mit Rechten agieren und People of Color, die mit Linken in einer Gesellschaft arbeiten. Also es ist um einiges komplexer geworden als noch vor 10 Jahren. Und deswegen glaube ich auch, dass ich auch mit den Sachen identitätspolitischen Kämpfen und Anerkennungskämpfen, die richtig sind, aber sie sind momentan für die Gesellschaft, in der wir leben, wahrscheinlich zu unterkomplex.
Das ist eine Aussage
Ja.
und gleichzeitig eine Ansage.
Ja.
Du hattest ja jetzt gerade begonnen, Fluktoplasma auch im chronologischen Verlauf so ein bisschen
Ja.
zu schildern. Hast das auf einer theoretischen Ebene gemacht oder auf einer abstrakteren, sagen wir. Wie hat sich das konkret dargestellt? In den 3 Jahren Fluktoplasma.
Oh, also in den ersten 3 Jahren, also im ersten Jahr, das war ja das erste Corona-Jahr,
Ja.
also ging es eigentlich nur darum, also Fluktoplasma, also wir sind ja keine Institution, also so, oder noch keine Institution. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade mitten eines Institution Buildings sind, was uns sehr verdächtig macht, nehmen wir jetzt an. Und sehr kritikwürdig auf eine gewisse Art. Aber das ist, da ging es darum, wie können wir, also da ging es um Agenda-Setting, ganz klares Agenda-Setting. Wie kann man politische Kämpfe, wie kann man ästhetische Kämpfe, wie kann man auch Perspektiven in die Mitte der Stadt bringen? Das war das einzige Ziel, was wir hatten.
Ja.
Was wir dann uns. Weil ich ja selbst aus diesen Anerkennungs- und identitätspolitischen Kämpfen komme, das ist ja das Verrückte in dieser Geschichte,
Ja.
habe ich eine Sache, glaube ich, nicht bedacht. Und das ist die, ich habe wirklich vollkommen naiv 2019, 2020 gedacht, dass wir alle gleich sind im Denken. Und qua of color. Also so, und das stimmt einfach nicht. Also so, das ist, und das ist auch schön und okay. Das ist auch total okay so. Dass es unterschiedliche Ansätze gibt und Leute, die eine, also People of Color, die einfach super Kunst machen, bedeuten nicht, dass sie politisch sind. Das ist auch, aber trotzdem ist ihre Perspektive wichtig für unsere Gesellschaft. Und dahingehend mussten wir dann schon im zweiten Jahr, so die Überlegung, die Frage sind, inwiefern sind wir ein politisches Festival und inwiefern sind wir ein ästhetisches Festival? Und inwiefern ist es unsere Aufgabe, vielleicht beides zu verbinden? Und es kam zu einer großen Verwirrung, würde ich einfach mal sagen. Die plötzliche Erkenntnis, dass viele Menschen, um Kunst auszuüben, auch Ressourcen haben müssen. Also so, damit, weil sie sonst nicht, also sonst, weil sie sonst keine Zeit haben. Also so, also wenn du die ganze Zeit in der Kohlefabrik bist, ist es relativ, das gibt's auch, aber es ist schon eher unrealistisch. Dann kann man auch nicht 8 Stunden irgendwie vor einer, also so im Theater arbeiten oder so. Ich glaube, dass ich dass ich gerade die gesamte, ich nenne es mal so, antirassistische Debatte intersektionalisiert, weil plötzlich neue Milieus entstehen und die Klassenfrage neu aufgestellt wird. Und man muss eigentlich, glaube ich, eigentlich Antirassismus mit der Klassismusfrage, also mindestens diese zwei Ebenen,
Mindestens.
mindestens noch,
Ja,
eigentlich
ja.
überdecken, weil wir, glaube ich, jetzt auch schon haben, okay, also es ist so, dass wir Menschen haben, also People of Color, die nicht Lower Class sind, sondern ganz klar Middle Class oder Upper Middle Class. Und das steht stellenweise im Widerspruch. Natürlich sind sie bezüglich Race marginalisiert, aber in Class nicht. Und wie kriegt man das trotzdem hin? Wie kriegt man das trotzdem hin, einerseits das aufzuzeigen und wie komplex das alles geworden ist? Also so und gleichzeitig die Betroffenenperspektive nicht zu schwächen dadurch. Und das ist sozusagen die neue Phase, in der wir gerade mittendrin stecken. Das ist so, da hat auch Fructoplasma ja auch mit dran, war ja auch mit dran beteiligt. Also es war ja uns wichtig, dass wir in verschiedenen betroffenen Perspektiven ja auch Ressourcenverteilung machen, zum Beispiel. Also so ein Teil davon war in dem letzten Jahr, wie kriegen wir Mindesthonorare und gerechte Stundenlöhne, was einfach in Kunstbereich eigentlich nie funktioniert, weil man eigentlich nie Geld hat. Da diesbezüglich, aber wie kriegen wir das hin? Und wir arbeiten, feilen da immer noch da dran. Also ist so, und so haben wir eigentlich sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir plötzlich merken, innerhalb dieser Repräsentationskämpfe sind viele, also noch bei weitem nicht genug, aber trotzdem nicht wenige Menschen, also People of Color, in Institutionen gekommen und sind jetzt plötzlich eine andere Class. Und stehen plötzlich eigentlich in einer bürgerlichen Klasse. Und sind dadurch auch im Widerspruch und im Kampf mit vielen linken Kämpfen. Und das ist, glaube ich, der neue Kampf, in dem wir stehen, der einerseits total eine politische Forderung gewesen ist, dass Menschen, also wollen wir die antirassistische Institution haben, müssen die diese Position haben. Was wir, glaube ich, einfach nicht bedacht haben, ist, dass diese Menschen sich in den Institutionen natürlich auch verändern und vielleicht auch bürgerlich werden, und das ist natürlich auch ihre menschliche Freiheit, bürgerlich zu werden, aber jetzt wird die Klassenfrage auch gerade in der Inflation, in der wir jetzt gerade stecken, plötzlich neu verhandelt. Und das sind eigentlich ganz klassische linke Themen. Ganz klassische linke Themen, und irgendwie schaffen wir es, das nicht miteinander zu verbinden.
Mit denen eine traditionelle Linke gar nicht umgehen kann.
Genau, ja.
Und also während du das erzählst, gehen mir eigentlich verschiedene Dinge durch den Kopf. Es sind eben nicht mehr die Gastarbeiter. Die Kinder der Gastarbeiter, bei allem, was sie selber erlebt haben und durch die Vorgaben der Elternhäuser, haben eine enorme Leistungsbereitschaft von
Absolut.
Kindheit auf an und gehen durch die Schule, durch die Uni und so weiter und schneiden überall das Beste ab und landen logischerweise
Natürlich. Ja.
in einer Klassenposition, die nicht mehr die Klassenposition der
Der
Eltern
Eltern.
ist. Mich erinnert das gleichzeitig daran, an, ich weiß nicht welche, aber früher mal gelesene Romane aus den USA, wo diese Fragen ganz früh schon aufgetaucht sind, weil viel älter,
Natürlich,
die
ja.
Sklavengeneration und hat sich durchgearbeitet über die verschiedenen, also nicht die Generation, sondern die Class, meinetwegen, oder die Gruppe. Durchgearbeitet durch die verschiedenen Institutionen. Das geht ja so weit, dass Paul hieß der große General, glaube ich, der auch mal Verteidigungsminister war, kommt aus der Black Community.
Absolut.
In der Literatur wird das verarbeitet und man liest das dann, welche Konflikte damit entstehen in den Familien, aber auch in sozialen Zusammenhängen, oder wie sie dann auch verachtet werden teilweise, weil sie
Absolut.
als Aufsteiger sich entfernt haben von ihrer
Neiddebatten, ganz
Zugehörigkeit. Neid,
klassisch.
ne? Ja, auch, ja,
Ja.
klar.
Und das ist halt, glaube ich, auch, wo wir einfach an diesem Punkt stehen, dass wir, und das meine ich einfach, weil du meintest mit steile These oder sonst, oder steile Aussage oder so, hast du gerade eben gesagt, irgendwas hast du
Weiß
ja
ich gar
gesagt.
nicht mehr.
Egal. Ich glaube, es ist auch, und das ist jetzt, glaube ich, auch ganz steil, was ich jetzt gerade sage. Und das ist deswegen so, also eher als Zeitdokument, wenn man das hören. Es sind einfach reflexive Gedanken. Ich habe auch so nur noch keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, dass das wichtig ist zu verstehen, dass die Elterngeneration und in, dass man auch in einer und die Situation, in der man geboren wurde, nicht unbedingt ist, die ist, in der man gerade ist. Also so, dass dieses Bedürfnis aufsteigend, also von der ersten Generation und dann durch den Gang der Institutionen zu gehen, ist ja eigentlich eine total neoliberale Kraft der zweiten Generation. Also und ein absoluter Wunsch der ersten Generation, dass diese zweite Generation oder der dritte Generation das macht.
Mit viel Druck
Mit
dann
sehr
auch
viel
und so.
Größe, und sie will gar nicht sagen, dass es nicht hart
Ja,
ist.
ja,
Es ist
ja,
wirklich
ja,
ein
ja.
sehr harter Kampf. Und trotzdem muss man auch konstatieren, dass man einfach dann stellenweise, in manchen Milieus funktioniert das, wir sprechen ja nicht haben ja nicht alle diesen Weg gemacht, aber es gibt genügend Leute, die diesen Weg gemacht haben. Also so, dass sich jetzt plötzlich neue Milieus entwickeln. Es ist so auch ich nenne es mal ein postmigrantisches Bürgertum entwickelt sich. Es ist so, dass absolut kein Bedürfnis hat, die ressourcengerechter zu verteilen, weil sie gerade da angekommen sind und eigentlich ganz zufrieden da drin sind. Und das ist auch vielleicht menschlich total okay, finde ich total in Ordnung. Und das verbindet sich aber dann auch mit politischen Kämpfen plötzlich, dass es plötzlich so widersprüchlich
Ja,
wird.
aber es taucht die Frage der Solidarität darin
Ja,
auf, die du vorhin gestellt hast,
genau.
ne? Wie funktioniert sie unter diesen Bedingungen? Welche Erwartungen dürfen wir haben, also als
Ja.
Teil eines solchen Moves? Welche Erwartungen sind überzogen?
Absolut.
Welche Wege finden
Ja.
wir? Welche Zusammenkünfte, welche Orte vielleicht
Ja.
auch, ne?
Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass dadurch eigentlich auch nochmal wir haben am Anfang über intergenerationales
Ja,
Erinnern, also es
ja.
entsteht plötzlich ein Generationenkonflikt.
Ja.
Es entsteht plötzlich innerhalb von politischen Kämpfen
Ja.
Generationenkonflikt, weil die erste Generation ist stellenweise nicht alle, aber aus Ar also Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse, und die zweite plötzlich akademisiert, hat sie stellenweise, wenn es nicht irgendwie, natürlich wissen wir auch über wissenschaftliches Prekariat, das wissen wir auch, aber trotzdem haben sie symbolisches und kulturelles und Bildungskapital, was die erste Generation auf qua ihrer Klasserfahrung leider nie die Chance hatte.
Ja.
Und dadurch entstehen plötzlich Widersprüche. Und wir schaffen es leider nicht, die miteinander gleichzeitig zu denken.
Ja. Okay, Fluktoplasma in diesem Jahr
Ja.
wird ja wohl dann schon das den einen oder anderen, sage ich mal, die eine oder andere Tür geöffnet haben.
Ja, also so sind in diesem Jahr sehr stark, wir haben das Thema Utopie zum Beispiel und haben, warum ich das gerade so sage, auch komplett diese utopischen Kämpfe. Also weil die zweite Generation für eine andere Utopie kämpft als die erste Generation. Und das ist etwas, in welchem Struggle wir gerade sind und das, was uns so unglaublich spannend findet an diesem
Darf ich
Festival. Ja.
mir
Ja.
erlauben, dich einmal zu unterbrechen?
Ja, natürlich.
Weil, wenn du in diesem Kontext sagst, die erste hat ihre utopischen, die zweite ihre
Ja.
utopischen Kämpfe,
Soll ich
ist
das nochmal
das.
kurz sagen? Also, was es vielleicht ist,
Ja,
was sein kann?
leite das mit einer Frage
Ja,
ein,
mach
einer
das. Ja.
Provokation. Sind das nicht bei der zweiten Generation dystopische Kämpfe?
Oh, ich glaube, jede Utopie hat eine Dystopie in sich. Also deswegen ist es, glaube ich, egal.
Okay,
Auch die erste
okay.
Generation hatte
Ja.
dystopische. Also ich möchte es an einem Beispiel zum Beispiel machen, dass zum Beispiel die Kämpfe in den 90er Jahren und frühen 2000er Jahren, zum Beispiel Kanak-Attack zum Beispiel, die Leute im Kanak-Attack haben nichts gesagt, ich bin of color oder nicht, oder weiß. Das ist, es ging darum, eine Frage der Solidarität. Also alle, die irgendwie mitkämpfen, sind irgendwie Kanaken. Irgendwie so. Das ist so. Das hat sich komplett verändert in der nächsten Generation, die im Anschluss gekommen ist. Es geht um Privilegien, es geht um Ressourcenverteilung und es geht darum, um Identität und Anerkennung von marginalisierten Stimmen. Und plötzlich geht es nicht mehr darum, als Utopie irgendwie Hauptsache, wir kämpfen miteinander, sondern es ist, wenn wir zusammen kämpfen, müssen wir in den Empower müssen wir manche Menschen mehr empowern und andere. Also es gibt verschiedene Diskussionen über Privilegien in dieser Form. Und das ist nicht nur eine theoretische Debatte. Ich glaube, es ist auch eine Generationendebatte da diesbezüglich. Und das Verrückte daran ist, dass das, glaube ich, ein großer Fehler, also den wir zum Beispiel als jetzige Generation von Antirassistinnen machen, ist, dass wir die Kämpfe davor also nicht mit rein kontextualisieren, die völlig andere Ansätze hatten. Also, dass wir zum Beispiel Kanaka-Tag, die Leute im Kanaka-Tag, bei allem Tollen, was sie gemacht haben, bei allem, egal was sie gemacht haben, also vielleicht die haben ganz tolle Sachen gemacht und bei manchen Sachen sind sie gescheitert, wie wir das auch werden. Also, wie wir als jetzige Generation von linken Antirassistinnen genauso machen werden. Also, wir werden wahrscheinlich, hoffentlich, ein paar gute Dinge gemacht haben und ein paar Dinge werden wir auch daran scheitern. Und das ist vielleicht, wenn ich über Fluktoplasma spreche, es hat ja den Begriff Fluktu am Anfang, das Fluide da drin intendiert. Wir versuchen, unterschiedliche Generationen zu holen. In dieses Jahr werden wir noch viel mehr Leute viel mehr als letztes Jahr, antirassistische Kämpfer aus Polen, also die ja nochmal in einem völlig anderen Kontext stehen und auch mit einer völlig anderen Form von Gewalt arbeiten, Leute aus Ungarn holen und aus Serbien. Und wir
Krass.
versuchen diese Menschen dieses Jahr beim Fluktoplasma, dass wir in Austausch kommen, um rauszukommen aus einer, wie sieht es in Deutschland aus, sondern wie kriegen wir einen antirassistischen europäischen Universalismus hin? Und das ist sozusagen unser erster Schritt und wir wollen das in den nächsten 2, 3 Jahren erweitern.
Great Step hatte ich im Kopf, bevor du erster, zweiter Schritt gesagt hast. Great Step. Weil irgendwie schwingt das die ganze Zeit jetzt auch schon mit und speziell seit dem 24. Februar, aber schon die Jahre davor, Jugoslawienkrieg und so. Wir sind abgeschottet von gesellschaftlichen Prozessen, die in
Absolut.
Osteuropa
Ja.
passieren, obwohl wir zum Beispiel wissen, wie es Roma und Sinti in den
Ja.
osteuropäischen Ländern geht,
Ja.
als nur ein Beispiel,
Und
ne?
wir haben dieses Jahr einen ziemlich starken Fokus auf Rassismus gegen Roma und holen extra Roma-AktivistInnen aus Ungarn und aus Serbien. Und das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir innerhalb der Festivalarbeit natürlich Ressourcen verteilen können, damit sie zum Beispiel, auch wenn wir nicht viel geben können, aber ein paar hundert Euro in Ungarn ist was anderes als ein paar hundert Euro hier zum Beispiel so, und dass wir das irgendwie hinkriegen können, so dass wir da, also das ist schon ein bisschen schon die Idee dahinter, also worunter Fluktoplasma steht. Also so, und deswegen auch ein neuer Ansatz, ich glaube, das, was wir hatten in den letzten Jahren, was auch sehr wichtig war, ich nenne es mal nationaler Kontext des linken Postmigrantischen. Also die Frage, wie gehen wir mit Deutschland um? Nun bin ich jetzt irgendwie aufgewachsen hier, dass ich eigentlich Deutschland als Konzept nicht mag. Und deswegen eigentlich viel zu wenig, also auch gar nicht so großartige Gedanken damit beschäftigen möchte. Mich interessiert viel mehr ein humanistischer Universalismus. Und da muss ich natürlich sagen, muss ich Step by Step gehen. Und deswegen möchte ich eigentlich ein nationales Konzept mit Fluktoplasma von Deutschland eigentlich verwerfen. Und eher jetzt als nächsten Schritt und den einige Jahre ausprobieren. Also kriegen wir in irgendeiner Form einen europäischen Universalismus hin oder nicht?
Wie sieht das praktisch aus?
Also praktisch sieht es jetzt erstmal aus, dass wir gerade Schritt für Schritt also mit unterschiedlichen, also wir sprechen, also ich kann leider, mein Polnisch ist leider so schlecht. Also die englische Übersetzung der Organisation heißt Never Again, zum Beispiel aus Polen, aus Warschau holen. Und über zum Beispiel Arbeit wie beim Ukraine-Krieg, also so wie ging es da, Geflüchtete und auch Geflüchtete of Color, also nach Polen oder Deutschland zu bringen. Und wir haben dann Leute geholt, die in diesen, also Busse gechartert haben, um diese Menschen aus Ukraine zu holen, zum Beispiel. Aus Hamburg und aus Warschau. Und die versuchen wir zusammenzubringen, zum Beispiel während des Festivals. Wir holen Wir holen Roma-Aktivisten und Roma-KünstlerInnen aus Ungarn und aus Serbien und wir versuchen sie hier so lange, mit den Mitteln, die wir haben, mit anderen so AktivistInnen uns hier vor Ort zusammenzubringen und auch anderen KünstlerInnen, um da einen Austausch zu bekommen, um auch sich der Frage zu stellen, also wie können wir europäisch antirassistisch arbeiten? Und das ist so, das sind so die ersten Steps, die wir haben und die Frage, nicht nur, weil wir auch eigentlich auch ein Kunst, wir sind ja ein Kunstfestival, zu sagen, so, wie gibt es Ästhetiken, von denen wir irgendwie auch aus Polen und Ungarn oder Serbien lernen können? So, und beziehungsweise, also sind wir nicht vielleicht auch in den antirassistischen Kämpfen hier verhältnismäßig privilegiert, weil wir zum Beispiel einen ganz anderen antirassistischen Widerstand haben müssen in Polen oder Ungarn. Und das auch in diesem, und das verstehen wir nur, wenn wir in Austausch kommen. Und das versucht Fluktoplasma dieses Jahr.
Für mich hört sich das auch danach an, dass ihr, mir fällt das richtige Wort nicht ein, aber die Gefahr eines Klassismus sozusagen dieser Gefahr begegnet dadurch, dass ihr die Nicht-Privilegierten gezielt an den Tisch,
Absolut.
der möglicherweise sich in Abhebung hinsichtlich Privilegierung befindlichen, bringt und gemeinsam sprecht.
Ja, weil ich glaube so auch, dass das eines der wesentlichen Schritte werden, also sein muss, dass wir raus aus der nationalen und klassistischen Bubble rausgehen. Also so, und das gehört zum Teil eines europäischen Verständnisses, dass wir wissen, mindestens wissen, wie es ist, also antirassistisch zu arbeiten in Polen und Ungarn
Also
oder
im Grunde
Tschechien.
genommen ein ganz einfacher Schritt,
Ja.
der gedanklich aber auch erstmal entwickelt sein will, um ihn dann in komplizierteren Prozessen dann auch so umzusetzen, um dann wieder ganz einfach gemeinsam an einem Tisch zu
Ja,
sitzen.
und erst dann, wir können ja Nachhaltigkeit ja nur miteinander aushandeln. Also ich kann ihn ja nicht aus deutscher Perspektive, aus Hamburger Perspektive bestimmen, wie es in Polen ist oder sonst etwas. Und das bedeutet, dass also die Frage, wie wir an einen Tisch kommen zusammen, und Netzwerke vorbringen, also so, denn ich glaube, letztendlich wollen wir diese Klassist, also die Frage der Milieus- und Klassismusfrage irgendwie behandeln, können wir, müssen wir über, müssen wir, dürfen wir nicht nur in diesen akademischen Milieu miteinander diskutieren, sondern wir müssen das eigentlich aufsprengen und das versucht
Praktisch machen.
praktisch machen. So, und auch zu verstehen, dass wenn in Polen nicht der gleiche Diskurs ist, also antirassistischer und postkoloniale Diskurs ist, wie in Deutschland, dass er trotzdem eine Richtigkeit hat. Und diese aber eine gemeinschaftliche Sprache zu entwickeln und ein gemeinschaftliches, also linkes, antirassistisches Verständnis aufzubauen, weil die Kontexte in Warschau völlig andere sind als hier in Hamburg, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Universalismus im Going
Ja.
sozusagen steht nicht nur die große Idee über irgendeinem Gebäude, sondern Going.
Ja.
Und ich meine, Polen ist nicht weit, ne?
Nein. Und das ist ja das
500,
Verrückte daran letztendlich. Also wenn wir, es ist näher nach Poznan zu fahren, was ja schon Mittelpolen ist, als nach München. Und deswegen haben wir noch eine zu starke, ich nenne es mal, in den antirassistischen Kämpfen immer noch eine zu starke nationale und postkalte Kriegs, also Mauer in unseren Köpfen.
Okay, gibt's schon, also ich bin nicht so weit gekommen, dass ich wirklich auf die Programm-Website gekommen bin. Aber es gibt sie.
Genau, und seit letzter Woche ist unser Programm online,
Ah.
also auf www.fructoplasma.com. Wir sind nicht nur in Hamburg, kann man das sehen, sondern eigentlich bundesweit, weil wir auch dieses Jahr wieder live streamen.
Okay.
Auch ein Teil davon, um einen Schritt für Schritt ein Archiv des antirassistischen Kämpfens aufzubauen mit jedem Jahr, mit den unterschiedlichen Stimmen, damit wir in 10 Jahren da wieder zurückgucken können, um verstehen zu können.
Aha, okay. Magst du ein paar Punkte nennen
Ja.
aus dem, was sich schon entwickelt hat?
Also dieses Jahr haben wir zum Beispiel in der Zentralbibliothek die zweite Roma-Biennale, die wir holen können, holen. Das ist eine fantastische Ausstellung. Wir werden über Antirassismus und Liebe sprechen, weil wir dieses Jahr haben wir Utopie mit Josephine Apraku. Unter anderem, wir stellen uns der Frage, wie können wir Erinnern und Gedenken intergenerational verarbeiten mit Smart von Mafia und also Bejaran, also was passiert jetzt mit,
Mikrofon Mafia.
genau, was passiert jetzt nach dem Tod von Esther Bejarano, wie
Ja.
können wir weiterarbeiten?
Ja.
Wir holen das Post-Migrant-Writer-Kollektiv aus Hannover, um jetzige zweite Generationskämpfe von Literatur zu besprechen, und wir haben Zeitzeuginnenberichte wie jedes Jahr,
Ah.
also von direkt betroffenen
Ja.
Menschen.
Fangen wir mal mit anders. Die Gruppe aus Hannover war?
Post-Migrant-Writers.
Right. Genau, da geht es um Literatur.
Genau, ja.
Was passiert da?
Oh, das ist, es geht um,
Kurz.
es geht um die Auseinandersetzung von, weil die aus Hannover stammen. Wie können wir postmigrantische Literatur machen? Und das ist
Ja.
nicht aus Berlin, sondern wir auch eine Opposition von Berliner Kämpfen zu haben. Und gibt es eventuell eine postmigrantische Ästhetik, die nicht aus den großen Städten, also die den ganz großen, also Stadtstaaten
Aus
kommt,
den Kulturzentren sozusagen.
sondern aus anderen Städten, die nochmal ganz anders funktionieren.
Ja.
Und es geht, also wie ich es den Diskurs mittlerweile in Hannover mittlerweile verstehe, auch eine Überwindung vielleicht auch aus identitätspolitischen Kämpfen, sondern die Frage des kollektiven Arbeitens aus postmigrantischer Perspektive. Und wie können wir also daran arbeiten, welche nicht in einem, wie in Berlin häufig, DDR-Westdeutschland-Kontext ist, sondern eigentlich ist es eigentlich ein ziemlich starker westdeutscher Kontext und deswegen auch noch ganz anders interessant.
Ja. Hört sich schon mal mega spannend an, weil Hannover ist eine ganz, ganz merkwürdige Stadt für mich.
Ja, genau. Aber da passiert gerade politisch ganz interessante Dinge, gerade in der Kunstszene. Also ich glaube, Hannover ist im Kommen. Und zwar auch als Opposition zu Berlin. Das ist ganz interessant.
Okay, da sollen wir also mal hingucken,
Man sollte mal nach
sozusagen.
Hannover schauen. Also so, es ist gerade weil man nicht nach Hannover schaut, das birgt viele Freiheiten, subversiv zu arbeiten.
Und dann natürlich, der Name ist gefallen, Esther Bejarano. Und wie geht's weiter nach ihrem Tod? Hast du dazu schon Gedanken und
Also erstmal gibt es ein Konzert und natürlich dann wollen wir nach dem Konzert eröffnen die Diskussion, wie können wir das weitermachen? Wie können wir auch, also so das Interessante natürlich an Microphone Mafia und der Bejarano-Familie letztendlich auch ist, war natürlich diese Verbindung eines jüdisch-muslimischen Gedenkens und Zusammenarbeitens. Und jetzt geht es wirklich darum, die waren ja schon per se intergenerational. Das muss man ja auch dazu sagen, das vergisst man ja manchmal. Und jetzt geht es darum, wie wird es weitergeführt? Wie kann man das nachhaltig machen, ohne dass es zu einem, ich nenne es mal, Mythos Esther Bejarano kommt, zum Heldenmythos kommt, was auch vollkommen gerechtfertigt wäre. Also, aber wie kriegen wir das nachhaltig für die nächste Generation? Und das ist, glaube ich, sind jetzt das Arbeiten, was passiert, wenn die Generation der Shoah-Überlebenden jetzt stirbt. Also, wie kriegen wir es hin, ohne es zu ritualisieren, sondern auch ein kritisches Weiterarbeiten des Erinnerns zu erarbeiten? Und darauf freue ich mich auf das Konzert sehr.
Mir fällt dazu noch mehr ein, aber ich stelle gerade fest, dass die Sendung vorbei ist.
Was? Es ist jedes Mal, meistens so. Es ist jedes Mal.
Aber das fand ich heute extrem. Also ich hatte jetzt gedacht, wir haben noch wenigstens 5 Minuten.
Nein.
Nur ein Satz. Ladet unbedingt die ganz jungen Antifas dazu ein zu
Ja,
dem Abend, weil
gerne.
die haben auf ihre Weise, glaube ich, sehr viel dazu
Ja.
beizutragen. Darf ich vielleicht von außen empfehlen.
Sehr, sehr gerne.
Danti, ganz, ganz vielen Dank.
Ja, danke dir für die Einladung. Jedes Mal total toll.
Ja,
Wir sehen uns zu selten, Werner.
ja, wir sehen uns zu selten, das stimmt.
Ja.
Oder wir haben in der Zeit dann so viel angesammelt, dass
Ja,
wir wirklich
vielleicht.
ganz viel auch. Ich fand es heute besonders spannend, dass wir eigentlich auf vergleichbaren Gebieten unterwegs sind, gedanklich, und ja, versuchen damit umzugehen, und
Ja.
jeder dann irgendwie so seine Praxis dazu hat. Und ich habe da heute sehr viel bei dir gelernt und
Ja,
gesehen
ebenfalls auch
und
zurück von Chile und so alles. Deswegen danke.
vielen, vielen Dank,
Danke dir und
Danti.
danke dem FSK-Radio, wie jedes Mal.
Fluktoplasma www, vielleicht noch schnell hinterhergeschoben.
www.fluktoplasma.com.
Fluktoplasma.com. Wir verabschieden uns heute, hören uns am Montag wieder, hoffentlich. Mal sehen. Muss noch ein bisschen Jetlag dazwischen legen. Und schalten mal rüber in der Hoffnung, dass der Kollege da ist. Das wissen wir jetzt gar nicht so genau.
Hey, ja.